Deutschlandfunk. Agenda.
Zu unserer Sendung Agenda am Mittwochvormittag begrüßt Sie Michael Röhl. Die Frage beschäftigt seit Beginn des Ukraine-Krieges Energieexperten und politisch Verantwortliche. Was tun, wenn der russische Präsident als Folge der weltweiten Sanktionen den Gashahn zudreht? Ein Schritt, der vor allem uns Deutsche massiv treffen würde. Immerhin stammen über 50% unserer Gasimporte aus Russland. Zugleich gibt es auch Forderungen aus Deutschland selber, Gas-, Öl- oder Kohleimporte aus Russland zu stoppen, wie es zum Beispiel etwa der CDU-Politiker Norbert Röttgen gefordert hat, als Zeichen der Unterstützung für die Ukraine im Kampf gegen Putin. Doch wäre es tatsächlich möglich, auf russische Öl- und Gaslieferungen, Kohlelieferungen zu verzichten? Welche Folgen hätte dies für unsere Energieversorgung, für die Strom- und Wärmeproduktion? Und mittelfristig gefragt, wie schaffen wir es grundsätzlich, unabhängiger zu werden von russischen Gaslieferungen? Darüber wird derzeit nicht nur in der Bundesregierung nachgedacht, auch auf EU-Ebene und auch in der Wissenschaft gibt es entsprechende Überlegungen. Der kommende Winter mache ihm noch Sorgen, so formuliert das Wirtschaftsminister Robert Habeck in diesen Tagen. Was also tun, um uns kurz- und mittelfristig aus der russischen Abhängigkeit zu befreien? Darüber wollen wir reden heute in der Sendung Agenda. Und Ihre Einschätzung, Ihre Meinung ist gefragt. Rufen Sie an 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail, und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen, Dr. Ingrid Nestle, sie ist Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen und Sprecherin ihrer Fraktion für Klimaschutz und Energie. Frau Nestle, guten Morgen.
Guten Morgen.
Professor Michael Sterner ist bei uns. Er ist von der Forschungsstelle Energienetze und Energiespeicher. Auch Wasserstoffexperte ist er von der OTH Regensburg. Herr Sterner, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Röhl.
Und mit in der Runde ist meine Kollegin Ann-Kathrin Büsker aus unserem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio in Berlin. Frau Büsker, guten Morgen.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Sterner, vielleicht beginnen wir mit den Meldungen dieser Tage. Da ist die Rede von einer gefährlichen Abhängigkeit. Der Bundeskanzler hat am Montag gesagt, die Versorgung Europas mit Energie, ich fasse es jetzt mal ein bisschen zusammen, kann im Moment nicht anders gesichert werden. Und er hat damit auch nochmal die große Bedeutung von russischen Energielieferungen betont. Wie schätzen Sie die Lage ein?
Ja, zunächst mal müssen wir eine Bestandsaufnahme machen. Wir sind in der Tat sehr stark abhängig von den Importen, ungefähr 900 Terawattstunden. Also ein Drittel unserer Energie, die wir in Deutschland verbrauchen, kommt aus Russland. Das ist zu 50% Gas, zu einem Drittel Öl und 50% Kohle. Kohle und Öl können wir auch von anderen Ländern beziehen. Das ist nicht das Problem. Aber Gas hängen wir wirklich an der Infrastruktur, an den Gasleitungen. Und da gilt es dann halt zu schauen, wie ersetzen wir die. Und im Endeffekt ist es die gleiche Geschichte wie beim Klimaschutz. Wir müssen zuallererst effizienter werden und Energie sparen. Dazu gehört in allen Bereichen Einsparungen, wie beispielsweise ein Tempolimit würde 3 bis 4 Milliarden Liter Benzin und Diesel einsparen. Das kostet fast nichts. Ähnlich ist es beim Heizen und auch bei der Stromversorgung. Und die zweite beste Waffe oder halt das beste Maßnahme, der größte Hebel ist einfach der Ausbau erneuerbarer Energien, weil die nicht nur sauber und klimafreundlich sind, sondern eben auch heimisch.
Darüber und welche Optionen wir haben, werden wir natürlich im Verlauf dieser Sendung reden. Ich vermute mal, der Ausbau auch erneuerbaren Energien braucht Zeit. Und da wird es natürlich um die entscheidende Frage gehen, können wir da die Zeithorizonte möglicherweise verkürzen? Frau Nestle, auch an Sie, einfach mal so als Lagebestimmung. Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, spricht von schwersten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen, wenn es zu einem Energieembargo unsererseits käme. Auf der anderen Seite, falls Russland den Gashahn zum Beispiel zudreht, hätte das ähnliche Folgen. Wie ist Ihre Einschätzung?
Ja, also das ist leider richtig, dass wir sehr krasse Einschnitte hätten, wenn wir jetzt einfach von heute auf morgen sagen würden, keine fossilen Energieträger mehr aus Russland. Wir können zwar Teile über andere Wege beschaffen. Wir können bis zum Winter bei der Solarenergie bestimmt ein bisschen hinbekommen. Also im März liefert die ja schon wieder ordentlich. Wir können Heizung optimieren, noch so viel wir schaffen. Wir können versuchen, einige der schlechtesten Gebäude noch zu dämmen. Der größte Brocken, würde ich fast sagen, sind aber Verschwendungen so ein bisschen einzustellen. Das können aber halt nur jeder in seiner Wohnung für sich selbst machen, die Temperatur ein bisschen runterstellen, das Fenster nicht mehr auf Kipp. So, das heißt, das hat man politisch auch sehr schwer in der Hand, was man da hinbekommt. Und dann ist man ganz schnell an dem Punkt, wo man sagt, dass Industrie das Gas nicht mehr bekommt, das sie brauchen. Und da fände ich es im Moment auch nicht klug zu sagen, wir verhängen jetzt von unserer Seite ein Embargo.
Frau Büsker, ich habe heute aus der Presseschau bei uns hier im Deutschlandfunk einen Satz noch in Erinnerung. Deutschland hat sich freiwillig abhängig von einem Diktator gemacht. Wird das in Berlin auch so gesehen, parteiübergreifend so gesehen?
Ja, parteiübergreifend ist, glaube ich, tatsächlich inzwischen die Erkenntnis doch eingesickert. Und ich kann mir vorstellen, dass bei einigen auch derzeit der Frust ziemlich groß sein muss, wenn ich Frau Nestle von hier aus mal angucken darf, auch wenn wir uns nicht sehen, weil gerade die Grünen ja auch in den vergangenen Jahrzehnten eigentlich immer wieder auf genau diese Abhängigkeiten auch hingewiesen haben. Also die Grünen haben immer wieder auch betont, dass Nord Stream 2 uns in weitere Abhängigkeiten gebracht hätte von Russland und haben auch auf die bestehenden Abhängigkeiten hingewiesen. Und dennoch ist gerade auch mit Blick auf das Wirtschaftsministerium diese Abhängigkeit weiter vorangetrieben worden. Ich glaube, in der Rückschau betrachtet muss man sich jetzt vor Augen führen, dass da politisch eklatante Fehler begangen worden sind von der letzten Bundesregierung. Das betrifft die Bundeskanzlerin, das betrifft die Führung des Wirtschaftsministeriums, das betrifft aber auch die SPD, die jetzt auch wieder in Regierungsverantwortung ist und quasi diese Suppe auslöffeln muss. Auch da hat man gerade die Russland-Connection lange gepflegt. Ich muss den Namen Gerhard Schröder hier gar nicht einbringen, der geht bei einigen sofort im Kopf auf. Auch Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, hat das in den vergangenen Jahren nochmal maßgeblich vorangetrieben. Auch mit dieser dubiosen, in Anführungsstrichen, Klimaschutzstiftung, die sie ins Leben gerufen hat, um Nord Stream 2 umzusetzen. Diese Fehler, ja, mit denen müssen wir jetzt irgendwie umgehen. Es ist ein großes Schlamassel, in das wir uns da gebracht haben.
Herr Sterner, sehen Sie das ähnlich? Sind da in der Vergangenheit gravierende Fehler gemacht worden, obwohl es viele, viele Warnungen gegeben hat?
Also aus Sicht der Wissenschaft definitiv. Ich berate die Bundesregierung seit über 15 Jahren und wir haben in den Szenarien immer gesagt, wir müssen auf erneuerbare Energien setzen, auf Energieeffizienz. Die Lösungen sind alle technisch da. Es ist wirtschaftlich absolut sinnvoll, das umzusetzen und ökologisch notwendig. Allein halt die Kommunikation, gerade in Bayern oder auch deutschlandweit, und halt die Genehmigungszeiten. Da gibt es so viele Hürden zu beseitigen. Wir könnten das alles technisch, aber solange ich halt für den Neubau von BioNTech-Impfstofffabrik einen Tag brauche für die Genehmigung, aber für ein Windrad 5 Jahre, dann ist bei uns irgendwas verkehrt. Und von daher eine positive Kommunikation erneuerbarer Energien wird viel helfen und dann einfach die Möglichkeiten aufzeigen, die wir haben. Wind- und Solarenergie sind die Energiequellen mit dem größten Potenzial bei uns zu Lande, mit den geringsten Kosten. Wenn Strom bezahlbar behalten werden soll, dann muss das über Wind- und Solarenergie laufen und mit dem geringsten Flächenverbrauch. Und das ist der Schlüssel für die Stromversorgung, der Schlüssel für die Gebäude, wo ich dann halt mit Wärmepumpen heizen kann, Wärmenetzen, der Schlüssel für den Verkehr, die Elektromobilität, aber auch der Wasserstoff wird so gewonnen und die Industrie letztendlich auch. Und dafür braucht es einfach wirklich tolle Instrumente, die wie beispielsweise H2 Global, dass man Wasserstoff marktwirtschaftlich importiert, aber auch heimisch einfach Wind- und Solarstrom mehr nutzt, weil das ist wirklich der Schlüssel für alles.
Also viele, viele Ideen, die es derzeit gibt, die es auch aus der Wissenschaft heraus schon länger gibt. Wann und wie die umgesetzt werden können, dazu später mehr. Frau Nestle, nun sind die Grünen erst jetzt Teil der Bundesregierung, aber sie waren es zuvor in vielen, vielen Landesregierungen, stellen teilweise, haben gestellt den Ministerpräsidenten. Haben auch die Grünen Fehler gemacht? Die Augen verschlossen vor dem, was der russische Präsident plant und bereits auch in der Vergangenheit getan hat?
Also natürlich haben wir auch Fehler gemacht. Ja, alle Politiker sind Menschen und alle Menschen machen Fehler. Und auch wir haben welche gemacht. Ich glaube, dass wir die Augen verschlossen haben vor dem, was da in Russland vorgeht, war vielleicht das kleinere Problem an der Stelle. Aber natürlich machen alle Fehler. Ja.
Mit in der Runde mit dabei ist Dr. Dietmar Woidke, der Ministerpräsident von Brandenburg, der ein paar Minuten Zeit hat heute Morgen. Herr Woidke, guten Morgen erstmal.
Schönen guten Morgen an alle.
Wie sorgenvoll blicken Sie auf die Sicherheit unserer Energieversorgung?
Ja, also ich bin immer, was die Sorgen betrifft, so ein bisschen zurückhaltend. Also wenn wir die Situation uns heute angucken, dann läuft alles eigentlich normal im Großen und Ganzen, auch aus Russland. Und das ist ja, was wir momentan erleben, hat ja sehr viel mit einer gewissen Panik zu tun, die auf den Märkten zu beobachten ist. Das hat auch was mit Angst zu tun. Es könnte sich morgen oder übermorgen ändern. Aber eigentlich ist momentan relativ vieles noch im normalen Bereich, wobei wir natürlich konstatieren müssen, dass wir eine Abhängigkeit haben heute von 55% in Deutschland vom russischen Erdgas. Und wir haben hier in Ostdeutschland, in Brandenburg unter anderem, eine Abhängigkeit von fast 100%. Und das macht mir für die Zukunft mittelfristig, langfristig schon einige Sorgen.
Warum in Brandenburg so hoch bei 100%?
Das hängt mit der Geschichte Ostdeutschlands zusammen. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass wir nun mal hier weiter im Osten sind als andere, dass die Versorgungslinien aus Hamburg, aus Rotterdam dann in andere Richtungen laufen. Das ist auch traditionell historisch gesehen schon damals im Westen andere Systeme gab, auch der Energieversorgung, auch im Erdgasbereich als bei uns. Aber es ist ja auch für Gesamtdeutschland mit 55% keine komfortable Situation, in der wir sind. Und deswegen ist es vollkommen richtig, was eben auch gesagt wurde, dass wir möglichst schnell, möglichst viel erneuerbare Energien ausbauen. Und nicht nur ausbauen, sondern uns vor allen Dingen auch um den Bereich kümmern, der leider in den letzten Jahren nicht ausreichend gut vorangekommen ist. Und das ist die Zuverlässigkeit. Das heißt, was passiert in der Nacht, wenn die Sonne nicht scheint und was passiert, wenn der Wind nicht weht. Und auch dann müssen wir natürlich eine Strom- und Wärmeversorgung haben.
Aber verstehe ich Sie richtig, Herr Woltke, dass Sie momentan zu einem Stück Ruhe auffordern, auch wenn aus Russland, ich erinnere daran, stellvertretender Ministerpräsident, der gesagt hat, eigentlich, was wir da an unbegründeten Anschuldigungen gegen Russland hören, da sei tatsächlich auch ein Embargo durchaus gerechtfertigt. Aber Sie plädieren für Ruhe?
Ruhe heißt ja nicht, dass man sagt, es interessiert mich alles nicht, was da passiert, sondern Ruhe heißt, dass man genau überlegen muss, welche Schritte gehe ich als nächstes. Und ich bin schon dafür, dass wir in Ruhe überlegen sollten und dass vor allen Dingen die Panik, die wir momentan an den Energiemärkten erleben, dass Strompreise in astronomische Höhe schießen an der Börse in Leipzig, dass die Gaspreise mittlerweile astronomisch sind und auch die Spritpreise, es sind ja die drei Säulen der Energieversorgung und überall ist ja eine gewisse Panik oder auch Preisentwicklung nach oben, eine doch deutlich schnellere Preisentwicklung nach oben zu beobachten. Die haben ja nicht ihre Ursachen dadurch, dass der Rohstoff jetzt in Deutschland in den letzten Wochen knapper geworden ist. Er ist nach wie vor da, aber es wird, und da bin ich ganz bei dem, was Robert Habeck gestern Abend gesagt hat, es wird auch momentan viel Geld mit dieser Panik verdient an den Börsen. Es wird versucht, auch daraus Kapital zu schlagen.
Nun gehört Brandenburg zu den Bundesländern, in denen weiterhin Braunkohle abgebaut worden wird. Braunkohle kommt wieder in den Blick, wenn es darum geht, vielleicht auch mögliche Gaslieferungen, die aus Russland nicht mehr kommen, auch bei einer Drosselung für die Verstromung genutzt werden könnte, also Braunkohle für die Verstromung. Wie sehen Sie das? Ist das kurzfristig eine Möglichkeit? Kann mehr Braunkohle in den Kraftwerken genutzt werden, um mehr Strom zu produzieren?
Also die Braunkohle kann nicht die Energieversorgung für Deutschland sichern. Die Braunkohle kann uns nicht vollkommen sorgenfrei machen für die Zukunft. Aber sie kann den Druck auf Importe oder die Abhängigkeit von Importen deutlich verringern. Denn ich war ja auch in den Koalitionsverhandlungen dabei auf der Bundesebene. Und da ist ja natürlich aus Klimaschutzgründen nachvollziehbar, der möglichst idealerweise schnellerer Ausstieg aus der Kohle vereinbart worden, als jetzt im Kohleausstiegsgesetz vorgesehen, nämlich dann bis idealerweise 2030. Aber das heißt natürlich, auch das steht im Koalitionsvertrag, dass dann zusätzliche Gaskraftwerke erstmal die Lücke füllen müssen. Und zusätzliche Gaskraftwerke, und wir reden hier nicht über 2, 3 oder 4, sondern wir reden über 50 bis 80, das kommt ja wieder auf die Kapazität an. 50 bis 80 zusätzliche Gaskraftwerke würden natürlich nochmal im Gasbereich die Abhängigkeit Deutschlands vom Ausland, egal jetzt von welchen Quellen, amerikanisches Fracking-Gas, Katar oder Russland, nochmal zusätzlich erhöhen. Und deswegen ist es schon richtig, dass in diesem Jahr eine Evaluation des Kohleausstiegs 2030, 2038 erfolgen soll. Das ist ja der Auftrag, den der Bundeswirtschafts- und Klimaminister Herr Habeck hat aus dem Koalitionsvertrag. Bis spätestens Ende 2022 soll Versorgungssicherheit, Preisentwicklung und die Strukturentwicklung in den Kohleregionen überprüft werden. Und da muss natürlich die jetzige internationale Situation mit all ihren Gefahren und Risiken mit eingepreist werden.
Herr Woidke, Sie haben, wenn ich das richtig verstanden habe, noch einen Moment Zeit. Deswegen würde ich das gerne auch mal, Stichwort Braunkohle, auch hier in die Runde mit hineingeben. Herr Sterner, vielleicht auch zunächst mal an die Frage an Sie. Müssen wir die Braunkohle auch als Brückentechnologie noch länger möglicherweise nutzen, weil wir auf Gas letztlich keine Sicherheit mehr haben werden, dass wir auf Gas zurückgreifen können?
Ein klares und deutliches Nein. Warum? Weil Braunkohle dreimal so viel CO2 ausstößt wie Gaskraft. Und dann handeln wir uns auf der Klimaseite wieder eine teure Technologie ein. Und Herr Woidke, wir waren ja schon zusammen auch. Ich bin einer der Erfinder von Power to Gas. Das heißt, dass man aus Strom Gas herstellt, indem dass man Wasserstoff und CO2 kombiniert und dann wirklich einen 1:1 Ersatz für russisches Gas hat. Die Technologie gibt es seit 10 Jahren. Wir sind das Land der Dichter, Denker, Erfinder, aber nicht der Umsetzer. Und die ganzen Anlagenbauer stehen bereit und könnten das machen, dass man das Ladegerät für das Gasnetz baut und dann die komplette Infrastruktur nutzt. Aber halt, es wurde politisch bisher nicht umgesetzt. Aber jetzt bei diesen hohen Gaspreisen wird sich das lohnen. Und von daher würde ich sowieso in die Zukunft investieren. Also es ist in der Tat so, dass Wind und Sonne, wenn die mal nicht da sind, dann haben wir diese Lücken, die müssen wir füllen. Und bisher füllen wir sie mit Atom und Kohle und teilweise auch russischem Gas. Aber wir können diese Gasspeicher, die wir haben, die könnten uns über 3 Monate lang die Strom- und die Stromversorgung aufrechterhalten und die Lücken von Wind und Sonne füllen. Also die Technik wäre da, und von unserem Gasverbrauch gehen auch nur 14% in die Stromerzeugung. Also so die große Lösung ist es an der Stelle nicht. Ich würde, wenn dann, gleich auf eine Zukunftstechnologie setzen und nicht nochmal die Atomkraft verlängern, die gerade mal 3% von russischer Abhängigkeit reduziert und auch als Atombombe genutzt werden kann, wie wir in der Ukraine sehen, sondern halt gleich in die Zukunft setzen, und das sind die Speicher. Und da haben wir für der Tagesspeicher Batterien und Pumpspeicher und für die langen Zeiten, Wochen und Monate die Gasspeicher.
An-Kathrin Büsker, Sie verfolgen ja auch die Debatte in Berlin. Ist der Trend eher zu sagen, wir müssen in die Zukunft investieren, oder schaut man dann doch nochmal, ich glaube, Atomkraft scheint derzeit eher etwas im Hintertreffen in der Debatte, aber schaut man durchaus nochmal in Richtung Kohle, Braunkohle, Steinkohle?
Ja, das hat Robert Habeck ja deutlich gemacht, dass kurzfristig durchaus auch die Energieversorgung erstmal die Priorität hat, bevor mittelfristig dann der Klimaschutz definitiv die Priorität hat, weil auch das ja eine Sicherheitsfrage wird mittelfristig. Ich würde tatsächlich auch gerne eine Frage an Herrn Woidke richten, weil ich durchaus inhaltlich ja nachvollziehen kann, dass er sich jetzt für die Braunkohle stark macht, auch aufgrund des Strukturwandels in seiner Region. Aber ich frage mich schon, wie mit einem nicht vorgezogenen Kohleausstieg denn das deutsche Klimaschutzgesetz eingehalten werden soll, weil das, nachgeschärft durch die vergangene Bundesregierung, auch maßgeblich auf Treiben der SPD, ja vorsieht, dass bis 2030 die größten CO2-Einsparungen im Bereich der Energiewirtschaft geleistet werden. Und laut ExpertInnen-Meinungen ist das eigentlich nur durch einen vorgezogenen Kohleausstieg möglich. Also Herr Woidke, wie stellen Sie sich das vor, wenn der nicht vorgezogen wird?
So ist es.
Also ich halte viel davon, dass Gesetze auch in der Realität umsetzbar sind. Und Herr Habeck hat es ja deutlich gemacht, was 2030 Versorgungssicherheit hat Vorrang. Und wir sollten ja nun auch uns nicht in Hoffnung oder in Träumen wägen, sondern wir müssen am Ende Entscheidungen treffen, die dafür sorgen, dass Deutschland eine gute und sichere Energieversorgung hat, die möglichst noch preisgünstig erfolgen soll. Und deswegen ist das, was Herr Gerner vorhin gesagt hat, vollkommen richtig. Mhm. Der schnelle Ausbau erneuerbarer Energien. Und jetzt haben wir in Brandenburg, wir haben den höchsten Ausbaustand aller Bundesländer. Wir haben die höchste Produktion pro Kopf von erneuerbaren Energien. Wir sind in der in der Stromversorgung der Bevölkerung haben wir rechnerisch 94% dessen, was an Strom in Brandenburg verbraucht wird, erzeugen wir aus erneuerbaren Energien. Wenn ich jetzt aber hingehen würde und sage, ich will jetzt aber die Wärmeversorgung in diesem Land, also Power to Gas, noch aus erneuerbaren Strom machen, dann muss ich nicht nur verdoppeln diesen Ausbaustand, den wir heute haben mit 4000 Windkraftanlagen in Brandenburg, sondern ich muss ihn vervier- bis verfünffachen. Und ich rede über Brandenburg, das Land mit dem höchsten Ausbaustand, und dann reden wir über andere Bundesländer, die nicht mal annähernd in diese Region kommen. Und dann sind wir wieder bei dem zentralen Thema für alle Vorhaben: Wie schnell können wir genehmigen, wie schnell können wir planen. Wir brauchen heute für ein Gaskraftwerk 7 Jahre und wir brauchen für eine Windkraftanlage im Schnitt 5 bis 7 Jahre. Und das ist deutlich zu lange. Das heißt, egal wie schnell wir hier, wenn wir schneller vorankommen wollen, müssen die entsprechenden Entscheidungen fallen. Wir brauchen etwas Ähnliches wie das Bundesverkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz aus 1991 mit einer klaren Vereinfachung und Beschleunigung der Verfahrenswege und übrigens auch der juristischen Einspruchsmöglichkeiten. Wenn das nicht passiert, werden wir in 3 Jahren weiter darüber diskutieren, aber wir werden nichts erreicht haben.
Aber Herr Wojtke, kurz darf ich da einhaken. Also Powergas braucht man nicht für die Wärmeversorgung, sondern halt für die Stabilisierung der Stromversorgung, für den Verkehr, für die Industrie. Da sind Sie auch Muster beispielhaft vorangegangen. Und der Kernpunkt ist wirklich, wie Sie sagen, der Ausbau von Wind- und Solarenergie, die Beschleunigung der Verfahren und dann halt wirklich auch, dass wir diese Ziele erreichen.
Der Wärmebereich bleibt ja auch Thema.
Richtig.
Natürlich bleibt der Wärmebereich.
Da haben wir Holz, Wärmepumpen.
Ja. Herr Wojtke, wir haben noch 1 Minute. Ganz kurz, Tesla-Zulassung jetzt für das Werk ist da. Demnächst wird es auch eine energieintensive Produktion von Batterien auch geben. Machen Sie sich Sorgen um die Energiesicherheit, auch mit Blick auf solche industriellen Ansiedlungen wie zum Beispiel Tesla?
Nee. Also Tesla zeigt ja gerade exemplarisch, wo die Wirtschaft der Zukunft sein wird und was in der Wirtschaft momentan schon läuft. Und die Wirtschaft ist in der Tat, und da bin ich auch bei meinen beiden Vorrednern, deutlich weiter als manche Teile der Politik. Tesla wird mit möglichst weitgehend klimaneutrale Produkte produzieren. Das sind die Autos, die da am Ende produziert werden. Aber Tesla wird diese Autos klimaneutral produzieren, im klimaneutralen Produktionsprozess ausschließlich mit erneuerbaren Energien. Und es geht noch weiter, dass Zulieferer auch von Zulieferern verlangt wird, einen CO2-Fingerabdruck für den Schminkspiegel oder für die Schweller oder für die Lacke, muss ein CO2-Fingerabdruck erfolgen.
Herr Wojtke, also, ich muss leider einen Punkt machen.
Das ist ein gutes Beispiel für klimaneutrales Wirtschaften und da sind wir in Baden-Württemberg ein Stück weit stolz
drauf. Er schafft's.
Nach den Nachrichten geht's weiter mit Agenda. Neuausrichtung der Energiepolitik. Wie werden wir unabhängiger vom russischen Gas? Unser Thema heute in der Sendung Agenda mit folgenden Gästen. Mit Dr. Ingrid Nestle, sie ist Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen und Sprecherin ihrer Fraktion für Klimaschutz und Energie. Mit Professor Michael Sterner von der Forschungsstelle Energienetze und Energiespeicher an der OTH Regensburg. Und mit meiner Kollegin Ann-Kathrin Büsker aus unserem DLF Hauptstadtstudio in Berlin. Und hier noch einmal die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie mitdiskutieren, uns Ihre Meinung sagen wollen. 00800 4464 4464 oder Sie schreiben ein Mail und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. Frau Nestle, nun gibt es sehr, sehr viele Mails, die wir bekommen und interessanterweise gehen viele in Richtung Energieeinsparungen. Bis hin zu der Aufforderung, doch die Heizung dann tatsächlich auch mal 4-5 Grad herunterzudrehen. 5 Grad weniger heißt 1/3 weniger Verbrauch, heißt Speicher auffüllen, heißt Sicherheit. Und das sei angesichts dessen, was Putin da in der Ukraine macht, das sei eine angemessene Reaktion, ein angemessenes Mittel. Also, was ist über Energieeinsparungen möglich?
Also tatsächlich ist das kurzfristig neben dem Bezug von Flüssiggas, den wir jetzt irgendwie versuchen, von anderen Quellen aus Russland zu bekommen, aus meiner Sicht das größte Potenzial, das wir haben zum nächsten Winter. Wir arbeiten politisch natürlich an ganz vielen Dingen, die Gebäudedämmung voranzubringen, die Heizung besser zu optimieren, den Ausbau der Erneuerbaren zu beschleunigen, etc. pp. Also es gibt ganz viel, ich will auf keinen Fall den Eindruck erwecken, wir wollten das Problem abschieben an die Bevölkerung. Aber tatsächlich brauchen diese investiven Dinge natürlich alle Zeit. Und da wird nur noch bedingt bis zum Winter wirklich Wirkung zu erzielen sein, während Verhaltensänderungen von heute auf morgen gehen. Und da ist tatsächlich ein sehr großes Potenzial. Also jeder und jede Einzelne kann mithelfen, dass wir nicht länger Gas kaufen müssen von Russland.
Nun sind Sie Teil der Bundesregierung. Raimund Schmelter sagt, die Bürger sind dazu bereit, brauchen aber einen Schubs. Ich würde jetzt mal hinzufügen, von der Politik. Also gibt es da Ideen, Überlegungen, aufzufordern. Das geht auch in Richtung Tempolimit. Das wird hier auch mal angesprochen, zu sagen, okay, dann lasst uns doch langsamer fahren, lasst uns weniger fahren, lasst uns beim Gebrauch elektrischer Haushaltsgeräte tatsächlich auch schauen, Standby-Geschichten, ob man die nun zum Einsatz bringt oder nicht. Also wird es da eine Initiative der Bundesregierung in diese Richtung geben?
Ja, die Bundesregierung arbeitet auch in die Richtung, also auch daran, gerade einkommensschwache Haushalte zu unterstützen, sich wirklich energiesparende Geräte zulegen zu können, aber tatsächlich auch einfach Infos und Tipps zu verteilen, weil jetzt kommt es ja auch wirklich darauf an, was bringt wirklich viel. Und wirklich viel, Sie haben schon sehr gute Beispiele genannt, bringt es, die Temperatur ein bisschen runterzudrehen. Also der Wärmeverbrauch ist halt das Allergrößte in den Haushalten. Wirklich viel bringt es, wenn man nicht auf Kipp lüftet, sondern ab und zu mal kurz alle Fenster aufmacht und dann bald wieder zumacht, kann man richtig viel Energie sparen. Der Wäschetrockner, wenn man einfach die Leine hängt, ja, es gibt so ein paar Dinger, da ist richtig Potenzial drin und den Menschen da einfach so ein paar Tipps zu geben, ja, was richtig was bringt. Auch das ist in Vorbereitung.
Wenn man sich mal anschaut, wo das Erdgas tatsächlich auch zum Einsatz kommt, dann muss man sagen, rund ein Drittel, etwas über ein Drittel geht tatsächlich auch in die Wärme privater Haushalte, ein gutes Drittel in Richtung Industrie. Und dann gibt es dann noch Stromversorgung, Handel und so weiter und Verkehr. Also das heißt, Sie würden sagen, von Nestle, im privaten Bereich an dieser Stellschraube kann man drehen?
Genau, also von dem Gewerbe ist ja auch noch einiges wie Gebäude. Also man sagt, dass so fast die Hälfte vom Gasverbrauch tatsächlich in die Gebäude geht, in die Raumwärme und ins Warmwasser. Das ist eindeutig der größte Hebel, den wir mittelfristig durch Dämmen, ja, und erneuerbare Wärme in den Griff bekommen können. Ansonsten haben wir eben noch diese, ja, nicht mal 20% Strom, die Herr Sperrer gerade erwähnte. Da ist es gar nicht so einfach, so viel einzusparen. Und der Rest ist Industrie, 10% stoffliche Verwertung und 25% Prozesswärme. Auch da kann man sicherlich hier und da mal was einsparen. Aber ehrlich gesagt würde ich mir große Sorgen machen, wenn wir große Teile der Industrie für längere Zeit nicht mehr mit Gas versorgen, industriepolitisch. Aber zum Beispiel hängt da auch unsere Düngemittelproduktion dran, ja, und damit auch unsere Ernährungssicherheit. Das heißt, ich plädiere dafür, dass wir die Situation gerade sehr ernst nehmen. Es stimmt schon, dass auch an den Märkten vielleicht ein bisschen Panik gerade mit drin sind. Aber je nachdem, wie sich das entwickelt, und ich will auch kein Gas und kein Öl und keine Kohle mehr aus Russland, ja, ich will, dass wir unabhängig werden davon, ist das auch eine echte Knappheit. Und wir sehen es jetzt beim Benzin so ein bisschen, wie die Preise durch die Decke gehen. Beim Gas sind die noch viel mehr durch die Decke gegangen. Das kommt aber erst zeitverzögert bei den Menschen an. Aber es kommt an. Ja, ich glaube auch einfach diese Warnung. Leute, da rollen gerade irre Kosten auf uns zu, weil wir abhängig sind von Fossilen. Die ist jetzt auch wichtig.
Thomas Schmidt aus Steinfurt ist am Telefon. Herr Schmidt, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Was wollen Sie beitragen zu unserem Thema heute?
Ja, ich bin ein Kollege von Herrn Sterner von der Fachhochschule Münster.
Ah, okay.
Mir fällt in diesem Zusammenhang eigentlich Folgendes ein. Wenn wir über Erdgas sprechen, dann reden wir natürlich über die Wärmeversorgung. Und da gibt es jetzt eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder wir überlassen die Wärmeversorgung jedem Einzelnen. Das heißt, wir müssen wieder eine Menge an Förderung, KfW etc. pp. Auf den Weg bringen und hoffen, dass das dann jeder einzeln umsetzt. Wobei wir ja überlegen müssen, dass 67% aller Gebäude in Deutschland älter oder vor 1979 gebaut sind, in einem sehr schlechten Zustand sind. Die zweite Möglichkeit ist, wir versuchen mehr ein gemeinschaftliches Wärmenetz aufzubauen in den Städten. Und da fällt mir so als Stichwort ein, eine Geschichte, die wir in Deutschland eigentlich überhaupt nicht verfolgen, die aber beispielsweise in München unter Haching, nicht weit weg von Regensburg, umgesetzt wurde, nämlich die Tiefengeothermie. Hier in Nordrhein-Westfalen ist ein Fraunhofer-Institut extra zu diesem Zweck gegründet worden. Aber das Stichwort Tiefengeothermie kommt sehr, sehr selten.
Also Stichwort Erdwärme wäre das.
So ist es, genau. Allerdings dann aus größeren Tiefen. Mhm. Nicht die klassische Oberflächengeothermie, sondern die Tiefengeothermie kommt aus Tiefenlagen jenseits von 2000 Meter. Das reicht aber nicht aus, sondern wir müssen die Wärmeversorgung, wenn man daran denken und ans Erdgas denken, dann ist das eine ungeheure gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und die bezieht nicht nur die Tiefengeothermie mit ein, sondern die bezieht eigentlich alle regenerativen Energieformen mit ein. Die Tiefengeothermie ist eine regenerative Energieform und das sollte eigentlich mehr mehr auch im Fokus stellen. Solche Dinge. Mhm. Wir müssen uns einfach mehr bewegen, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Und natürlich Stichwort Wärmenetze, das hängt damit zusammen.
Ich gebe das gerne mal in die Runde erstmal. Herr Schmidt, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Herr Sterner, Sie haben es ja eben, wenn ich das richtig in Erinnerung schon gesagt, es gibt viele, viele potenzielle Möglichkeiten, aber wir haben in Deutschland ein Umsetzungsproblem. Gilt das auch für die Geothermie?
Ja, bei der Geothermie ist es definitiv auch eine Preisfrage, aber ich möchte nochmal auf diese, wie bringt man Bürger zum Sparen? Und da hat der Preis einfach eine entscheidende Signalwirkung, weil die meisten doch über den Geldbeutel denken. Und wenn wir das jetzt deckeln und ausgleichen, Pendlerpauschale und Heizkostenzuschuss für die sozial Schwachen, ja, muss man auch einen CO2-Preis entsprechend gestalten. Aber halt, ich würde dieses Signal nicht zu sehr abschwächen, weil es einfach dazu führt, dass man sich die Heizung erneuert. Und Sie haben recht, also wenn wir jetzt 50% von dem Gas gehen in die Wärmeversorgung, da ist es zunächst mal, dass ich die Sanierungsraten steigere, die Gebäude besser dämmen, da wirklich Anreize schaffe, klar. Aber halt, dann muss ich auch die Heiztechnik austauschen. Und da brauchen wir einfach einen riesen Schub an Handwerkern, die sagen, wir bauen jetzt mal Wärmepumpen ein und nicht mehr Gasthermen. Also im Altbestand dämmen und dann halt, wo das Öl und Gas womöglich halt durch Holz ersetzen. Da gibt es entsprechende Feinstaubfilter. Wir haben genügend nachwachsende Rohstoffe auf dieser Seite. Und die andere Seite ist die Wärmepumpe. Die Wärmepumpe wäre die effizienteste Technologie. Aber wenn wir jetzt halt alle Wärmeversorgung auf Wärmepumpen umstellen, dann brauchen wir, ist sehr effizient, aber wir bräuchten den Wind- und Solarstrom, der heute in Deutschland vorhanden ist, dann rein für die Wärmepumpen. Das heißt also, da sehen Sie, dass das sehr, sehr wichtig ist. Wärmepumpen sind super effizient, kann man sich auch vorstellen mit Wärmenetzen. Und vor allem Wärmepumpen kann man auch einsetzen zum Kühlen. Und das wird gerade in Zeiten vom Klimawandel immer wichtiger. Also ich würde im Neubau nur noch eine Wärmepumpe mit Photovoltaik einsetzen. Ich heize zu Hause mit meinem Solarstrom für 1 bis 2 Cent pro Kilowattstunde und nicht für 30, wie mit Erdgas. Und ich fahre mit meinem Elektroauto für 100 Kilometer für 1 Euro. Also es geht nicht günstiger als mit Photovoltaik und Wärmepumpen, wenn man neu baut.
Herr Sterner, Stichwort Realitätscheck. Ja. Das Problem ist natürlich der Handwerkermangel. Wenn wir jetzt über tatsächlich auch kurzfristige Maßnahmen reden, wenn wir über Dämmung reden, Wärmepumpen zum Beispiel, Einbau. Was ich als Laie zumindest gehört habe, ist, Wärmepumpen allein funktionieren nur in Kombination zum Beispiel mit Fußbodenheizung. Da wird es schon schwieriger, wenn wir an diesen klassischen Heizkörper da denken. Da muss dann auch kombiniert werden und so. Also da gibt es doch noch auch einige Fallstricke. Frau Nessle, das, was auch von Hörerseite auch noch kommt, ist eine sofortige Initiative für Solarflächen auf öffentlichen Gebäuden. Ist da irgendwas von Seiten der Bundesregierung angedacht, dass wir auch da schauen, jenseits auch der Windkraft schauen, wie wir die Stromproduktion auch regenerativ auch voranbringen können?
Ja, definitiv. Also es gibt natürlich auch jetzt schon viele Kommunen, die versuchen, auf öffentlichen Gebäuden Solar anzubringen, auch der Bund. Aber alle diese Initiativen müssen jetzt verstärkt werden. Ja? Wir müssen jetzt viel schneller werden. Ja? Da gebe ich eigentlich allen meinen Vorrednern recht, die dazu gesprochen haben. Wir müssen in allen Bereichen der erneuerbaren Energien viel schneller werden. Und Solar kann nächsten März schon einiges reinbringen, wenn vielleicht die Gasspeicher dann gerade leer sind. Also da können wir bis dahin noch einiges auf die Dächer bringen. Wind wird wohl, sag ich mal, frühestens zum Winter danach, aber auch der ist natürlich spannend. Ja? Also ich meine, jetzt im Moment laufen wir ja immerhin mit nicht ganz leeren Speichern in den Sommer. Im Moment liefert Russland mehr als den ganzen Winter über. Vielleicht sieht es am Ende vom nächsten Winter enger aus. Das heißt, extrem wichtig, dass wir jetzt investieren, um im Winter danach mehr Erneuerbare zu haben, mehr gedämmte Gebäude zu haben, mehr erneuerbare Wärme auch zu haben. Das muss jetzt alles massiv beschleunigt werden. Und da arbeiten die Menschen im Ministerium mehr oder minder Tag und Nacht. Also manchmal schlafen sie schon auch noch, sonst würde, glaube ich, auch die Qualität leiden. Aber da ist wirklich höchster Druck drin. Und also ich teile das, dass wir da jetzt ganz, ganz entschieden beschleunigen müssen.
Unser nächster Hörer, Heribert Karsch aus Kulmbach, ist am Telefon. Herr Karsch, guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Guten Morgen in die Runde. Ja, ich habe mich mit 2 Fragen an die Runde gewendet, eigentlich 3 Fragen, aber eine ist jetzt schon ziemlich intensiv behandelt worden. Die eine Frage war von mir, trifft es zu, dass die größten Gasspeicher in Deutschland sich im Eigentum der Gazprom befinden? Und gibt es da irgendwelchen Handlungsbedarf? Das würde mich hier sehr stark interessieren. Und der zweite Punkt, es wird ja derzeit eine Art Scheindiskussion in meinen Augen geführt über das Thema Verlängerung der Laufzeiten von AKWs. Jetzt habe ich in dem Zusammenhang irgendwie erfahren, dass also derzeit die Brennstäbe so ausgelegt sind, dass die am Jahresende verbraucht sind. Mhm. Und dass die Neuproduktion, also wenn man diese Anlagen Anführungsstriche wieder hochfahren möchte, dass die Neuproduktion ungefähr einen Zeitraum von 15 bis 18 Monaten bedarf, da diese Brennstäbe individuell angefertigt werden müssen.
Unter anderem mit Uran aus Russland.
Ja, und unter anderem mit Uran aus Russland.
Genau. Ja, genau.
Und da stellt sich für mich die Frage eben, ob man nicht diese Diskussion AKW jetzt in dem ganzen Zuge tatsächlich, ob die ihr Ende gefunden hat, ob man die vernachlässigen kann. Das sind so meine Punkte.
Okay, Herr Kasch, greife ich gerne auf. Vielleicht erstmal mit Ann-Kathrin Büsker. Frau Büsker, die Gasspeicher in Deutschland im Eigentum der Gazprom. Ist dem so? Haben Sie da Erkenntnisse?
Ja, die größten Gasspeicher sind tatsächlich über Tochterkonstruktionen in Händen der Gazprom. Wir reden ja hier über die unterirdischen Kavernen, insbesondere in Niedersachsen. Es gibt auch weitere Gasspeicher. Wir haben nicht nur diese großen, die dann auch in privaten Händen sind. Also es gibt keine nationalen Gasspeicher, keine nationale Kaverne, sondern es ist alles privatwirtschaftlich organisiert, was es entsprechend natürlich auch ein bisschen schwierig macht, dafür zu sorgen, dass genügend Gasreserven da sind. Man versucht das jetzt ja mit einem Gesetz zur nationalen Gasreserve. Entwurf dazu ist schon am 28. Februar vorgelegt worden, wo man eben die Gebietsverantwortlichen verpflichten möchte, Speicherstände zu gewährleisten. Also das ist dann zum 1.8. 65%, zum 1.10. 80%. So versucht die Bundesregierung sicherzustellen, dass tatsächlich jetzt über den Sommer hinweg diese Gasspeicher auch wieder gefüllt werden. Aktuell haben wir einen Gasspeicherstand von etwas über 25%. Das ist der Wert von vorgestern. Also da ist tatsächlich im Moment ein großer Bedarf.
Und da kommt an Katrin auch eine entsprechende Initiative, auch von der EU-Kommission, dass bis Oktober jeden Jahres die Gasspeicher zu mindestens 90% gefüllt sein müssen. Zweites Stichwort AKWs. Herr Karsch hat gerade gesagt, so fasse ich das mal zusammen, die Debatte können wir eigentlich beenden, wenn man da Richtung Brennstäbe und so weiter auch schaut. Ist das kurzfristig keine Lösung und auch mittelfristig aus Ihrer Sicht, Frau Büsker, keine Lösung?
Kurzfristig ist das überhaupt keine Lösung, denn es ist in der Tat so, dass die drei noch laufenden Atomkraftwerke so ausgelegt sind, dass sie zum Ende des Jahres abschalten. Das heißt auch, die Brennstäbe, die sie jetzt haben, werden, ich sage mal, so ausgelutscht, dass man Ende des Jahres den Laden zumachen kann. Es gab jetzt Überlegungen, ob man sozusagen die Leistung über den Sommer etwas runterfahren könnte, etwas weniger Energie produzieren könnte, um die Brennstäbe noch etwas länger benutzen zu können. Nur wir haben kurzfristig ja kein Stromproblem. Also ist das gar nichts, was wir unbedingt bräuchten. Wir haben kurzfristig ein Gasproblem und das lösen wir nicht, indem wir kurzfristig die AKWs etwas länger laufen lassen. Tatsächlich hat das Wirtschaftsministerium gemeinsam mit dem Umweltministerium, das ja weiterhin zuständig ist für die Reaktorsicherheit, auch noch mal prüfen lassen, inwieweit man verlängern könnte. Und beide kommen gemeinsam zu dem Schluss, das lohnt sich schlichtweg nicht. Es gab jetzt am Wochenende bzw. Anfang der Woche auch nochmal von E.ONs Atomtochter Preußen Elektra entsprechende Stellungnahmen, dass es tatsächlich gut 1,5 Jahre dauern würde, bis man neue Brennstäbe zur Verfügung hat. Sie haben auf das Problem des Uranbezugs hingewiesen. Kasachstan ist tatsächlich Hauptbezugsquelle, daneben Russland. Hier bräuchte man auch neue Zulieferer. Auch das würde natürlich dauern. Und dann haben wir natürlich noch ganz andere Fragen, nämlich Sicherheitsfragen. Die Atomkraftwerke brauchen auch Personal, Wartungsprozesse, die unter Umständen nochmal gemacht werden müssten. Und wir haben immer noch die Endlagerfrage für Deutschland nicht gelöst. Das heißt, man würde hier auch einen gesellschaftlichen Konflikt wieder aufmachen.
Vielleicht, Herr Röll, noch kurze Ergänzung von mir als Speicherexperte. Ja. Zur Atomkraft. Es gibt keine friedliche Nutzung der Kernenergie. Punkt. Das sehen wir. Bei den Gasspeichern war es sehr spannend. Also Gazprom hat 20% der Speicherkapazität in der Hand. Dass die das letzte Jahr nicht die gefüllt haben, sondern halt leer gelassen haben. Und das ist im Endeffekt schon ein Vorzeichen von diesem Krieg gewesen. Also man kann auch ein bisschen von einem Energiekrieg sprechen. Wenn jemand, obwohl es volkswirtschaftlich total sinnvoll wäre und auch die Preissignale so waren, dass man die Speicher füllt, diesen Speicher absichtlich strategisch nicht gefüllt hat. Und auch die Transportkapazitäten nach Deutschland, also die Jamal, die halt nach Deutschland auch Gas liefert, die wurden wurde nicht ausgelastet, sondern halt nur Türkstream und Bluestream und Nord Stream 1. Und jetzt erst seitdem der Krieg begonnen ist, haben wir wieder Gas in den Gasleitungen, die über die Ukraine gehen. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, aber da sehen wir, also von dieser Abhängigkeit müssen wir uns extrem lösen und die Speicher, die in Deutschland stehen, sollten auch voll sein zum Winter. Das müssen wir einfach regulatorisch sicherstellen.
Frau Nestle, ich will nicht eine alte Frage zu Beginn der Sendung, die wir gestellt haben, nochmal aufgreifen und tue es trotzdem. Abhängigkeit von russischem Erdgas und jetzt erfahren wir, auch die Speicher gehören irgendwelchen Töchtern von Gazprom. Haben Sie eine Idee, Sie sind ja auch schon länger in der Politik, wie konnte sowas passieren? Wie konnten wir sowas zulassen?
Also es war tatsächlich ein Riesenfehler, muss man aus heutiger Sicht sagen. Mein Kollege Oliver Fischer hat es damals auch schon stark kritisiert. Aber es war irgendwie, ich glaube, wir haben viel zu lange uns einfach darauf verlassen, dass die Dinge so weiterlaufen wie in der Vergangenheit, weil man es ja so gewohnt ist. Und haben uns da in unfassbare Abhängigkeiten begeben, auf verschiedensten Ebenen. Und konnte irgendwie gar nicht glauben, dass Dinge in der Zukunft schiefgehen, wo doch das in der Vergangenheit funktioniert hat. Und da war das ein Riesenfehler. Und ich glaube, wir müssen erkennen, ja, wir haben es jetzt bei Corona gesehen, es können Dinge passieren, die wir uns so nicht vorher vorgestellt haben. Wir sind jetzt, glaube ich, mindestens so sehr in einer neuen Welt durch diese Energiekrise, wie wir es durch Corona gekommen sind. Wir haben es nur noch nicht alle so ganz verstanden. Aber alleine, dass zwei grüne Ministerien sehr ernsthaft geprüft haben, ob Atomkraftwerke länger laufen, ob das helfen würde, ja, zeigt, glaube ich, wie ernst wir die Lage nehmen.
Wie groß die Not ist. Ja.
Wie groß die Not ist. Und das Dritte, wo das gerade auch passiert, ist die Klimakrise. Ja, und wir wissen das. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir aus diesen Krisen jetzt auch lernen zu erkennen, ja, es gibt wirklich disruptive Ereignisse und wir haben manchmal ganz viel Zeit, uns darauf vorzubereiten und wir sollten diese Zeit nutzen und sie nicht so traumtänzerisch verschlafen.
Frau Nestle, Stichwort Tempobegrenzungen. Wolfgang Spiller schreibt uns und sagt, Tempobegrenzungen sofort auf Autobahnen 100. Ich vermute mal, angesichts von Dieselpreisen heute Morgen von 2,20 Euro, ähnlich sieht es ja bei Benzin aus, werden viele Autofahrerinnen und Autofahrer vom Gas gehen. Aber ist das auch eine Möglichkeit? Da ist sogar Erdölkrise, 4 autofreie Sonntage sind sogar ins Spiel gebracht worden von unseren Hörern. Wird in diese Richtung nachgedacht oder wird das dann doch jedem persönlich und damit der Freiwilligkeit überlassen?
Naja, Sie haben ja darum gemerkt, dass schon erstmal alles auf dem Tisch ist. Ja, also ich glaube, die Situation ist so ernst, dass man wirklich alles angucken muss, wo man dann wirklich das Ordnungsrecht zieht oder wo, wie Sie gerade gesagt haben, auch die Preise. Und ich glaube auch der Wille der Menschen in diesem Land, diesen Krieg nicht unterstützen zu wollen, ja, wo die schon das ihre tun, das werden wir natürlich in der Koalition besprechen müssen.
Nun geht es ja darum, wir haben es gerade auch gehört, wie kann es gelingen, kurzfristig die Gasspeicher zum Beispiel auch zu füllen, damit wir über den nächsten Winter kommen können. Herr Sterner, haben Sie von außen als Wissenschaftler einen Überblick, ob tatsächlich so viel Gas auf dem Weltmarkt zur Verfügung steht, dass man zu hohen Preisen in der Lage wäre, unsere Speicher zu füllen? Oder wird das eine riesengroße Herausforderung?
Also zunächst mal, die europäische Gasinfrastruktur ist top. Wir haben allein in Deutschland 500.000 Kilometer Gasleitung liegen. Wir haben Speicher, die immens groß sind, aber halt entsprechend halt gesteuert werden sollen. Bisher ist der Gasfluss halt von Ost nach West gegangen. Und auch Nord Stream 2 hätte es eigentlich transportkapazitätsmäßig überhaupt nicht gebraucht. Da bin ich voll bei der Frau Baerbock auch. Auch aus technischer Sicht. Aber halt, wie können wir sie jetzt bei uns füllen? Es werden die LNG-Terminals, also Flüssiggas-Terminals diskutiert. Das dauert aber wieder 2-3 Jahre, bis das gebaut wird. Wir hätten einige Kapazität in Spanien, aber da sind die Gasleitungen in die andere Richtung von West nach Ost nicht so gut. Wir sollten auf heimische Quellen schauen. Wir haben Biogas, wir haben natürlich auch noch fossiles Erdgas und wir können eben auch bei uns selber vor Ort Wasserstoff erzeugen, natürlich abzüglich dem Stromverbrauch, den wir haben. Und da gibt es tolle Beispiele, wie beispielsweise in Bayern, wo halt Windparks und Solarparks geplant werden aus der Industrie heraus, um die Raffinerie mit Wasserstoff zu versorgen und dann halt einen Teil von dem Öl durch heimischen bayerischen Wasserstoff zu ersetzen. Ja. Und das ist ein Beispiel für viele. Ich weiß, das ist teuer, das sagen alle, aber bei den aktuellen Öl- und Gaspreisen rechnet sich das. Das lohnt sich, weil wir einfach die Kilowattstunde Strom in Bayern für 4-5 Cent machen und dann Gas draus, dann sind wir bei 10-15 und damit die Hälfte von russischem Gas.
Frau Büsker, Wollten Sie kurz ergänzen?
Ja, ich wollte tatsächlich auf den Preis hinweisen, den das kostet, weil Wasserstoff ist eine sehr schöne Idee, aber die Mengen an grünem Strom, die man dafür braucht, die haben wir schlichtweg Stand jetzt noch nicht.
Wir hätten sie, wenn wir wollten, wenn wir diese ganzen Barrieren für Wind und Sonne, die Abstandsregelungen
ja,
und so weiter
aber dann,
und so fort
beseitigen. Haben Sie jetzt auch noch nicht die entsprechenden Windräder, die
Richtig.
Den Strom erzeugen. Das
Richtig.
Ist auch nur eine Lösung, die uns in
aber
den kommenden
Jahren
Aber
das ist eine Lösung, die halt langfristig uns ja. was hilft, weil wir auch die
ich
Klimakrise damit...
2030.
Frau Nestle, Sie haben nur bis 11 Uhr heute Zeit. Deswegen noch mal ganz kurz zum Schluss die Frage, vielleicht auch um so eine positive Wendung auch zumindest in dieser zweiten halben Stunde hin zu bekommen. Die Krise als Chance. Wir werden gleich noch über Windparks reden, Windkrafträder. 6-7 Jahre dauert es, bis da eine Genehmigung erfolgt. Wird man jetzt begreifen, dass wir weniger Bürokratie brauchen? Dass wir mehr Menschen brauchen, die Genehmigungen erteilen können, also Personalmangel beseitigen, dass wir uns von irgendwelchen rechtlichen Verästelungen endlich lösen müssen, damit wir das hinbekommen? Also ist man sich dessen in Berlin, auch in Ihrer Fraktion, in Ihrer Partei bewusst?
Ja, definitiv sind wir uns dessen bewusst. Ich glaube, das Parlament ist bereit zu handeln, die Bundesregierung ist bereit zu handeln. Und ich glaube, dass das auch, da müssen ja ganz viele Ebenen zusammenkommen, dass der Wille jetzt da ist und dass die Möglichkeiten genutzt werden, zu beschleunigen. Und genau deshalb wir auch jetzt nicht darüber diskutieren müssen, den Kohleausstieg doch nicht 2030 zu machen. Ja, 2030 ist überhaupt nicht das Problem. Ganz im Gegenteil, wir müssen, um jetzt nicht eine andere Krise, nämlich die Klimakrise auszulösen, diesen Bereich unbedingt halten. Da wollten wir aber auch schon vor dem Krieg 80% erneuerbare im Stromsektor. Darauf hatten wir uns geeinigt. Das heißt, die restlichen 20% Gas sind ja kaum mehr, als was heute im Stromsektor ist. Die Rieseneinsparpotenziale liegen in der Wärme. Und wir können bis 2030 zum Beispiel auch grünen Ammoniak, also aus erneuerbarem Strom, aus anderen Regionen der Welt, wo viel Platz ist, importieren und damit in den Stromsektor direkt reingehen. Das heißt, ich hoffe sehr, dass es uns jetzt gelingt, alle diese Dinge wirklich noch schneller zu machen, sodass wir für 2030 tendenziell deutlich besser dastehen als vorher. Die Schwierigkeiten, die vor uns liegen, sind jetzt kurzfristig. Also nächster Winter, übernächster Winter.
Also 2030 ist noch eine lange Zeit, wenn man sich die Abhängigkeit auch anschaut. Die EU jedenfalls plant 2/3 weniger russisches Gas bis zum Ende des Jahres. Ob das gelingt, werden wir sehen. Erstmal, Frau Nestle, herzlichen Dank, dass Sie zumindest bis 11 Uhr mit dabei waren. Und wir werden nach den Nachrichten weiter diskutieren. Neuausrichtung der Energiepolitik. Wie werden wir unabhängiger vom russischen Gas? Und Sie können anrufen und mitdiskutieren. 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. Gerne mit Ihrer Telefonnummer. Dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. Und wir melden uns zurück nach den Nachrichten.
Deutschlandfunk Agenda.
Wie werden wir unabhängiger vom russischen Gas? Unser Thema, unsere Frage, die heute über dieser Ausgabe der Sendung Agenda steht, mit Michael Röhl am Mikrofon. Und Sie können gerne weiter anrufen, mitdiskutieren, uns Ihre Fragen, Ihre Meinung mit auf den Weg geben, mit in diese Runde auch hier einspeisen. 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. Und falls Sie jetzt erst zugeschaltet haben, meine Gäste heute Morgen, Professor Michael Sterner von der Forschungsstelle Energienetze und Energiespeicher an der OTH in Regensburg, an Katrin Büsker, meine Kollegin aus dem Hauptstadtstudio in Berlin, ist mit dabei und in dieser letzten halben Stunde Bärbel Heidebroek. Frau Heidebroek, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind Windparkbetreiberin, Geschäftsführerin der Landwindgruppe, Vizepräsidentin des Bundesverbandes Windenergie und in Niedersachsen-Bremen auch noch Vorsitzende des Landesverbandes Erneuerbare Energien. Wie blicken Sie auf diese Debatte, die wir da derzeit führen, auf die Not, in die wir möglicherweise auch hineingeraten?
Ja, die Not ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Ich denke, es ist ja schon sehr deutlich geworden, dass wir uns, dass ein Embargo vom russischen Gas uns vor ganz, ganz große Probleme stellen würde. Es zeigt uns aber auch ganz deutlich, dass wir in den letzten Jahren einfach viel falsch gemacht haben, dass wir uns in Abhängigkeiten begeben haben ohne Not. Und wir hätten mit dem Ausbau der Erneuerbaren natürlich schon viel, viel weiter sein können. Und dann hätten wir jetzt deutlich günstigere Strom- und Energiepreise insgesamt und wir hätten diese Abhängigkeit nicht.
Wir wollen gerade in dieser letzten halben Stunde auch darauf schauen, und das ist ja eher eine mittel- und langfristige Perspektive, wie wir erneuerbare Energieträger tatsächlich auch in Deutschland auch ausbauen können. Was ist in den letzten Jahren aus Ihrer Sicht? Sie sind ja sehr, sehr nah dran. Was ist falsch gelaufen?
Man hat in den letzten Jahren einfach kein klares Bekenntnis zu den erneuerbaren Energien gehabt. Man hat gesagt, ja, Wind offshore vielleicht, Wind an Land, ach nee, eigentlich problematisch, eigentlich schwierig. Biogas hat man sehr vernachlässigt. Also man hat da sehr viele Potenziale einfach ausgebremst, indem man sich zwar immer dazu bekannt hat, dass man es will, aber letztlich nicht die nötigen Maßnahmen getroffen hat, dass die Erneuerbaren eben auch ausgebaut werden können.
Nun weisen ja sehr, sehr viele auf die Bürokratie, auf nicht vorhandene Ansprechpartnerinnen und Partner in den Behörden, auf Genehmigungsverfahren, die unendlich lange dauern. Ich erinnere mich hier an eine Sendung, da hieß es, früher hat 6 Monate gedauert, bis solch ein Windrad genehmigt wurde, heute 6 Jahre. Was ist da dran an dieser Art von Kritik?
Also wir persönlich als Firma haben einen Windpark, der ist jetzt seit 12 Jahren im Genehmigungsverfahren und es ist immer noch kein Ende absehbar. Also das zeigt, das ist vielleicht ein extremes Beispiel, aber das zeigt so, wie lange sowas dauern kann. Und es ist tatsächlich so, die Verfahren dauern viel zu lange. Sie sind häufig nicht strukturiert genug. Wir haben nicht am Anfang klare Vorgaben, die und die Unterlagen müssen eingereicht werden. Und dann ist eine Prüfung und dann gibt es eben eine Genehmigung oder Versagung, sondern es sind dann häufig Nachforderungen, es kommen häufig neue Fragen dazu, sodass sich die Genehmigungsverfahren wirklich unendlich in die Länge ziehen. Und es fehlt natürlich häufig wirklich auch einfach am Personal. Die Genehmigungsbehörden sind da einfach dann auch überlastet. Aber ich meine, es hat auch zumindest unter der letzten Regierung ganz deutlich der politische Wille gefehlt. Wenn ich wirklich von der Bundesregierung den politischen Willen habe, dass ich etwas umsetzen will und dass ich nicht Ausreden finde, warum irgendetwas nicht geht, dann wirkt das natürlich auch ganz anders auf die Länderbehörden und auf die kommunalen Behörden. Also ich glaube, da hat einfach die Vorgabe auch gefehlt, dass ich das will.
Vielleicht gehen wir das direkt mal weiter an Katrin Büsker. Frau Büsker, ist der Wille mit der neuen Regierung vorhanden, auch in Richtung Bürokratieabbau?
Ja, aber hallo, und das geht schon da los. Es gibt jetzt ja den ersten Vorschlag für eine Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, auch am 28. Februar veröffentlicht worden. Und darin soll festgelegt werden, dass erneuerbare Energien in Zukunft Vorrang in der Schutzgüterabwägung bekommen. Das heißt, es wird im EEG der Grundsatz verankert, dass die Nutzung erneuerbarer Energien im überragenden öffentlichen Interesse liegt und der öffentlichen Sicherheit dient. Das hat dann zur Folge, dass solche Verfahren insofern etwas einfacher werden, als dass die Schutzgüterabwägung etwas klarer wird. Was heißt das konkret? Wir haben ja oft auch bei der Ausweisung von Standorten für Windräder artenschutzrechtliche Fragen, die berücksichtigt werden müssen. Oder vielleicht sogar Denkmalschutzfragen, weil in der Nähe irgendein Gebäude steht, was unter Denkmalschutz steht. Und all diese, also sowohl der Artenschutz als auch das Denkmalschutzrecht, hat ja auch entsprechende Schutzgüterabwägungen mit. Und dann muss in Genehmigungsverfahren geklärt werden, welches Schutzgut denn höher wirkt. Und dadurch, dass die erneuerbaren Energien eben so definiert werden, wie ich das eben erläutert habe, können dann Behörden entsprechend einfacher ihre Entscheidungen treffen. Das ist schon mal ein Punkt, der es in erheblichem Maße einfacher machen kann.
Professor Sterner, haben Sie auch den Eindruck, unabhängig von dieser Krise, die wir derzeit mit Blick auf die Ukraine und auch unsere Energieversorgung haben, da gibt es einen Ruck und da wird sich tatsächlich auch 2022, was erneuerbare Energien betrifft, da wird sich etwas ändern?
Ja, das hoffe ich, weil einfach die Wirtschaft mittlerweile sagt, das ist ein Standortfaktor. Und knallhart, keine Ökospinnerei, sondern das ist für uns zentral. Und ich kann selber aus eigenen Erfahrungen berichten, dass halt die unteren Naturschutzbehörde, die oberen, wenn man da gibt es Windparks, wo Hunderttausende von Euro ausgegeben werden für Vogelgutachten. Und am Ende ist kein Vogel gefunden, aber der Leiter der Behörde sagt, naja, ich habe so ein Bauchgefühl, dass vielleicht einer da ist und genehmige den Windpark nicht. Oder halt eine Kommune, die Windparks errichtet hat und wirklich alle davon profitieren. profitieren, neuer Kindergarten gebaut wird von den Einnahmen etc. Die möchten den erweitern. In der Zwischenzeit hat sich ein Seeadler angesiedelt, der war vorher nicht da und jetzt sagt die Behörde, nee, weil da jetzt ein Seeadler ist, dürfte keine Windparks mehr bauen. Also wir müssen, wie es auch die Kollegin schon gesagt hat, Frau Büsker, zu einer positiven Kommunikation kommen und dass beispielsweise wir nicht nur Sonnenland sind, sondern auch Windland sind und nicht mehr den Menschen suggerieren, das ist eine Gefahr, von der wir uns schützen müssen. Und diese Abstandsregelung kam aus drei Gründen. Infraschall, da gab es eine nachweislich falsche Messung, hat die Uni Bayreuth aufgedeckt, dass der Infraschall um Faktor 63 bzw. 4000, wenn man halt Schall-Druckschall-Pegel vergleicht, geringer ist als angegeben. Mhm. Und zweitens die Vögel, da gibt es mittlerweile Technologien, dass man Vogelanflug erkennt und das Windrad dann selber sich abschaltet über künstliche Intelligenz. Und der dritte Punkt war die Optik. Das ist so, dass es die Landschaft verändert, aber ich glaube, dass das geringere Übel ist im Vergleich zu dem, Russlands Krieg anzufeuern und womöglich, dass das noch weitergeht. Also die Rechtsgrundlage muss sich ändern, die politische Kommunikation, Datenschutz und Denkmalschutz müssen dem Klimaschutz und der Versorgungssicherheit untergeordnet werden, weil sonst können sie, wie bei uns in der Nachbargemeinde, 10 Jahre planen und dann kommt ein kleiner Verein des Landes- und Datenschutz Deutschland und klagt es einfach weg.
Darf ich noch kurz ergänzen?
Einfach ein Drama.
Punkt, genau, zu den Abstandsregelungen. Das ist ja auch etwas, wo man ganz klar Unterschiede wahrnehmen kann zwischen der letzten Bundesregierung und der jetzigen Bundesregierung. Die letzte hat ja über das Baugesetzbuch eben die Möglichkeit geschaffen, die Länderöffnungsklauseln eingeführt, sodass eben in Nordrhein-Westfalen, aber auch in Bayern ja mit der 10H-Regel diese enormen Abstandsregeln eingeführt werden konnten. Wenn man sich gerade Bayern auch anguckt, gehört zu den Bundesländern mit den geringsten Windradaufstellungen im vergangenen Jahr. Sachsen ist Schlusslicht, hat ein einziges Windrad aufgestellt und deshalb plant jetzt ja auch die neue Bundesregierung. Man hat sich noch nicht hundertprozentig festgelegt, ob man diese Länderöffnungsklausel abschafft, aber ich gehe fest davon aus, dass es darauf hinauslaufen wird. Man will ja in Zukunft 2% der Landesfläche für den Windkraftausbau zur Verfügung stellen. Und in vielen Bundesländern wird es ohne die Abschaffung dieser Abstandsregeln eigentlich kaum möglich sein, das zu erfüllen. Aber da zeichnet sich eben auch schon ein politischer Konflikt ab zwischen Bund und den Bundesländern, die da teilweise sehr unterschiedliche Interessen haben, Bayern allen voran, und ein entsprechendes Wind-an-Land-Gesetz, was ja dann im Sommerpaket kommen soll, muss am Ende auch durch den Bundesrat. Das heißt, hier wird man eine Einigung finden müssen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Bundesregierung versuchen wird, aufgrund der aktuellen Krisensituation im Energiebereich hier auch nochmal Druck auf die Bundesländer zu machen. Und man muss ganz klar sagen, wenn Markus Söder sich jetzt hinstellt und fordert, dass die Energieversorgung sichergestellt wird, dann muss er hier auch Zugeständnisse machen.
Richtig.
Georg Quidno ist am Telefon aus Lingen. Herr Quidno, guten Morgen erstmal.
Ja, schönen guten Morgen aus Lingen. Ich höre die ganze Zeit schon Ihre Sendung und so langsam werde ich so ein bisschen sauer. Ist ja alles gut und richtig, was
deswegen
Sie da
besprechen. Passt es, dass Sie jetzt mit in der Runde dabei sind.
Ja, genau. Ich würde gerne sagen wollen, also kurzfristig, sind wir doch ehrlich, funktioniert mit Blick auf notwendig anstehenden Wende in der Energiepolitik doch fast gar nichts. Traurig. Die Masse der Menschen wird nicht unterstützt. Einige wenige können sich die energiesparenden Maßnahmen doch nicht leisten. Man kann gut reden, wenn man sich das leisten kann. Man kriegt nicht einmal ein Tempolimit hin, geschweige denn einen notwendigen Ausbau von Windrädern. Ja, Bayern wurde schon gerade angesprochen. Solange Lobbyisten großen Einfluss in Berlin haben, wird vieles eher verhindert. Nur die Idee, wir erhöhen die Preise enorm auf alle fossilen Energieformen, bewirken, dass man mal wieder diejenigen, die arm sind, besonders hart betroffen sind. Zeitnahe finanzielle Hilfe für Bedürftigen werden ja auf die lange Bank geschoben, das sehen wir ja mal wieder. Bei aller Notwendigkeit, finde ich, so geht das nicht. Es wird nur beklagt, was man in der Vergangenheit versäumt hat. Das ist absolut richtig. Ehrlich gesagt, ich habe oft den Eindruck, dass es doch von den Verantwortlichen niemand interessiert. Hauptsache, und das ist das Traurige, die Kohle stimmt. Also das war das, was die Kerne einbringen wollte.
Okay, gut. Das haben Sie sehr kompakt gerade auch getan. Ja. Ich gebe das gerne mal in die Runde. Ein wichtiges Stichwort ist natürlich, müssen wir schauen, wer das an dieser Stelle beantworten kann,
keine Frage.
Ist natürlich die Frage des Geldes.
Frage.
Die Preise steigen momentan für Öl, auch für Gas. Mhm. Gibt es da, ich gebe es jetzt mal an Katrin Büsker weiter, gibt es da aus Berlin Hinweise darauf, dass diejenigen, die wenig haben, auch weiter mit Unterstützung rechnen können, auch mit politisch-finanzieller Unterstützung rechnen können?
Zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich auch finde, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist, weil wenn die Preise weiterhin steigen und gerade diejenigen, die nicht so viel Geld haben, die können eben sich nicht mal eben ein Elektroauto kaufen. Das ist schlichtweg nicht möglich. Und bei diesen Menschen nehmen gerade die Ängste enorm zu und das macht sie auch anfällig dafür, Populisten zu erliegen. Und am Ende kann all das die Bereitschaft auch zu Klimaschutzmaßnahmen erheblich aufs Spiel setzen. Die Bundesregierung hat sich ja im Koalitionsausschuss am Abend des 23. Februar, das war der Abend vor dem Kriegsbeginn, auf ein 10-Punkte-Entlastungsprogramm verständigt. Da steht sowas drin wie der Wegfall der EEG-Umlage. Das soll ab 1. Juli schon kommen, macht am Ende 3,7 Cent pro Kilowattstunde, die wegfallen. Außerdem wird die Fernpendlerpauschale angehoben auf 38 Cent ab Kilometer 21. Das ist eine hoch umstrittene Maßnahme, weil viele davon ausgehen, unter anderem das Umweltbundesamt, dass das eigentlich fossile Energieträger eher fördert, weil eben die langen Strecken eher mit dem Auto zurückgelegt werden. Es gibt dann noch Unterstützung für Bedürftige, eine Einmalzahlung von 100 Euro. Aber machen wir uns nichts vor, all das wird jetzt unmittelbar nichts nützen. Da muss die Bundesregierung in jedem Fall noch mal etwas nachlegen. Es gibt jetzt ja auch Stimmen, Tobias Hans hat gestern ein durchaus kritisch betrachtetes Twitter-Video veröffentlicht, wo er sich vor der Tankstelle filmt und sagt, wir brauchen eine Spritpreisbremse. Die bringt am Ende aber tatsächlich überhaupt nichts, weil die Marktmechanismen ja trotzdem dafür sorgen, dass die Preise weiter steigen. Und das heißt, am Ende gibt der Staat dann direkt das Geld an Wladimir Putin in dem Fall. Insofern würde ich davon eher abraten. Aber ich denke schon, dass die Bundesregierung hier unter Druck geraten wird, was gerade so Steuern angeht. Mehrwertsteuer auf Sprit. Und wenn ich das bitte noch ergänzen darf, mittelfristig wird die Bundesregierung aus meiner Sicht überhaupt nicht drum rumkommen, ganz schnell sowas wie eine Klimaprämie aufzusetzen, wo zumindest die Einnahmen aus der nationalen CO2-Bepreisung zügig an die Menschen zurückgegeben werden als Pro-Kopf-Budget. Das wird von allen ExpertInnen eigentlich als sehr gute Maßnahme gefordert, jetzt auch vom VZBV nochmal mit Nachdruck. Der Paritätische also, steht dahinter und Ottmar Edenhofer vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung hat es auch nochmal betont.
Also, da möchte ich nochmal einhaken, weil im Endeffekt, sozialer Ausgleich, okay, aber halt jetzt wieder in den Markt einzugreifen und die Kraft des Marktes zu nehmen, dass sich was erneuert, bremst den notwendigen Wandel, den wir aus Versorgungssicherheits- und Klimaschutzsicht auch brauchen. Und von daher würde ich den Blick eher auf die positiven Sachen lenken, wie man kommunal halt auch Energiewende umsetzt und diese Ziele lokal runterbricht.
Aber Sie brauchen doch auch die Akzeptanz der Menschen.
Natürlich, natürlich.
Und das können wir tun, denke ich mir, mit Blick auf Frau Heidebruck als Windparkbetreiber. Frau Heidebruck, was brauchen wir jetzt konkret, damit auch Energiewende möglichst schnell, möglichst zeitnah auch umgesetzt werden kann?
Wir brauchen natürlich eine Beschleunigung der Genehmigungsverfahren. Und ich glaube, diese Verankerung im EEG, dass die erneuerbaren Energien eben ein Aspekt der öffentlichen Sicherheit darstellen, das stand im EEG 2021 im Entwurf ja auch schon mal drin, ist dann wieder rausgenommen worden. Das ist sehr gut, dass das jetzt da drin steht. Das hilft uns. Es hilft, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Und ich denke, wir haben uns in den letzten Jahren auch sehr viel Luxus mit Energie geleistet. Wir haben überall wieder Potenziale verschenkt. Wir nehmen Windenergieanlagen vom Netz, wir drosseln Biogasanlagen und so weiter und so fort. Also ich glaube, wir haben da sehr viel Potenziale. Wir müssen einfach umdenken. Wir dürfen nicht mehr von einem fossilen Energiemarkt ausgehen, sondern wir müssen uns einem fluktuierenden Energiemarkt stellen und müssen den Markt danach ausrichten. Wir brauchen dafür Speicher und müssen eben jede Kilowattstunde, die ich an erneuerbare Energie in Deutschland produzieren kann, die muss ich dann auch produzieren und muss sie dann auch nutzen. Und ich kann mir den Luxus nicht mehr leisten, eben Anlagen vom Netz zu nehmen, weil das Netz eben gerade da durch Kohlestrom verstopft ist. Das ist einfach eine Vergeudung von Ressourcen.
Wind und Sonne gehören niemandem. Damit wäre man aus der Abhängigkeit auf jeden Fall raus, Frau Heidebruck. Wir reden ja über kurzfristige Möglichkeiten, uns aus dieser Abhängigkeit zu befreien, mittelfristig, langfristig. Wenn wir auf die Windenergie schauen, wie mittelfristig, sage ich denn mal zumindest, in welchen Zeiträumen müssen wir denken, dass wir spürbar merken, im Bereich der Windenergie, da tut sich einiges, da hat sich einiges getan. Reden wir da von 1 bis 2 Jahren oder reden wir von 3 bis 5 Jahren?
Ja, ich denke, realistisch betrachtet reden wir da wahrscheinlich eher von 3 bis 5 Jahren, weil ich kann ja auch nicht jetzt anfangen, sämtliche Planungsprozesse außer Kraft zu setzen. Ich brauche ja ein geordnetes Planungsverfahren, das ist ja auch sinnvoll. Aber ich brauche natürlich jetzt zügig Flächenausweisungen auf Landesebene. Und das ist auch das Wichtige, es ist immer die eine Sache, wenn in Berlin Gesetze beschlossen werden, die dann aber letztlich auf Landes- oder auf Landkreisebene umgesetzt werden müssen. Und da brauchen wir wirklich die Umsetzung. Wir müssen da also Flächen ausweisen und dann, denke ich, ist es eher ein Horizont von 3 bis 5 Jahren. Aber wir haben ja zum Beispiel, also wir haben im Photovoltaikbereich, denke ich, auch Potenzial, was wir früher und schneller schöpfen können. Und auch im Biogasbereich haben wir eigentlich auch noch so einen schlafenden Riesen. Da haben wir einfach Potenzial, da haben wir Wärmepotenzial und da haben wir Anlagen, die deutlich größere Kapazitäten haben, als im Moment genutzt werden. Also da hätte ich auch ein Potenzial, was ich nutzen kann und was den Vorteil eben bietet, dass ich damit Wind und Sonne sehr gut ausgleichen kann, weil ich eben Biogas speichern kann und damit den fluktuierenden Energieträgern eben was entgegensetzen kann. Also, aber wir müssen das nicht einfach auch umdenken.
Herr Sterner, es gibt mehrere Hörerinnen und Hörer, die sich gemeldet haben. Stichwort Photovoltaik, Solarenergie. Da werden größere Wohnhäuser ins Gespräch gebracht. Da werden öffentliche Dächer ins Gespräch gebracht. Da wird Druck in Richtung Industrie und Immobiliengesellschaften ins Gespräch gebracht, direkt in erneuerbare Energien zu investieren. Sehen Sie da eine Bewegung hin? Wird die noch einmal verstärkt durch das, was wir gerade in diesen Tagen mit dem Blick auf die Abhängigkeit von Russland erleben?
Ja, das ist einfach ökonomische Rationalität. Alle Dächer voll zu machen, ist das Gebot der Stunde. Regionale Kreislaufwirtschaft umzusetzen, es gibt Preissicherheit. Und diese finanziellen Anreize schaffen dann den Ausbau erneuerbarer Energien, sei es jetzt Wind oder Sonne. Wir haben im fränkischen Buttenheim ein Windpark, wo desto näher die Anwohner dran wohnen, desto günstiger ist ihr Stromtarif. Also solche Modelle schaffen Akzeptanz. Und das ist aber nur ein Punkt, halt, der erneuerbaren Ausbau. Und das Zweite, wir müssen europäisch auch denken. Wir brauchen Netze und Speicher europäisch. Wir sollten europäisch erneuerbaren Strom nutzen, die Offshore-Windkraft von Schottland zum Beispiel oder auch in Wasserstoff gewandelt und über die Gasnetze transportiert. Im Gebäudebereich haben wir schon gesprochen, müssen wir die Gebäude dämmen, die Heizungen erneuern, Öl und Gas rauswerfen und sukzessive ersetzen. Beim Strom auf Elektromobilität im Pkw setzen, aber Wasserstoff für die Langstrecke auch im Lkw und Flüssigkraftstoffe, Wind- und Solarkraftstoffe für Schiff- und Flugverkehr. Und die Industrie, die haben wir einfach auch lange nicht mitdiskutiert, aber es hilft nicht, wenn wir alle Dächer voll machen. Wir haben auch riesige Industriezweige. Eine BASF kann die Produktion einstellen, wenn sie kein Gas mehr haben. Also auch da müssen wir für Unabhängigkeit sorgen. Und das ist wieder erneuerbarer Strom und Wasserstoff, Wasserstoffderivate. Und letztendlich, wie wir es schon hatten, politisch entsprechenden Rahmen setzen. CO2-Preise sozial gestalten, Artenschutz und Denkmalschutz endlich unterordnen dem Klimaschutz und der Versorgungssicherheit.
Herr Sterner, das waren jetzt viele Stichworte in Höchstgeschwindigkeit.
Ja.
Ich gehe mal weiter zu unserer Hörerin Susanne Schröer, gerne, die aus Landau anruft. Frau Schröer, guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich fand jetzt den Beitrag des Vorredners, das habe ich jahrelang als Fraktionsvorsitzende hier in Landau für die Grünen gehört. Das sind so praktische Sachen, die gehen wahnsinnig schnell. Das hört sich alles wahnsinnig griffig an. Aber die Wahrheit ist eigentlich eine ganz andere. Das ist ein wahnsinniger Bürokratiemonster. Und man weiß auch gar nicht in den ganzen Zahnrädchen, die da ineinander greifen müssen, wie man die optimieren muss, damit da was bei rauskommt. In Landau haben wir Geothermie. Alles, was wir haben, alles Neuprojekte, die funktionieren wunderbar. Neubauten funktionierten wunderbar. Aber die Bestandswohnungen, da war es mir immer ein Anliegen, als Wohnungseigentumsbesitzerin auch da etwas auf den Weg zu bringen. Und das ist unmöglich. Ich sage es Ihnen, das ist unmöglich. Man verzweifelt. Nämlich deswegen, weil das Wohnungseigentumsgesetz so kompliziert ist, man so viele verschiedene Ebenen notarial braucht, wenn man denn auch Mehrheiten haben will und so weiter und so weiter, um so ein Ding aufs Dach zu kriegen. Und Wohnungseigentumsgemeinschaften haben große Dachflächen. Unsere Dachflächen, bei uns sind 3 Häuser drin, die sind alle richtig ausgerichtet, haben die richtige Neigung. Ich habe es nicht geschafft, da oben was drauf zu kriegen.
Selbst mit Ihrem politischen Fachwesen ist das...
auch mit den ganzen Netzwerken, die wir haben und so weiter, weil wir scheitern am Wohnungseigentumsgesetz. Das ist so kompliziert, dass du da Mehrheiten brauchst. Dann musst du einen Notar haben, dann muss das alles abgesprochen werden. Du musst eine Wohnungsgenossenschaft, eine Genossenschaft gründen, damit du den Strom überhaupt ernten darfst, weil du musst deine Einkommensteuererklärung machen. Wie verteilst du das dann wieder als Schlüssel unter die Wohnungseigentümer? Total kompliziert. Deswegen bin ich der Meinung, solche Dachflächen, da müsste man die Eigentumsgemeinschaften wirklich zu zwingen, dass sie diese Flächen dann verpachten. Natürlich nicht zu ihrem Nachteil, sondern sie können an der Pacht verdienen, sie können Fördermittel haben, sie können auch von dem Strom profitieren. Aber auf solche einfachen Ideen kommt keiner und keiner setzt sie letztendlich in eine Gesetzeslage um. Denn das BEG-Gesetz, bürgerliches Gesetz, muss dann ja auch geändert werden. Das sind ja Eingriffe. Und an diese Papiertiger geht keiner ran. Da wären wir schon viel weiter.
Also ich glaube, wir können es heute Morgen auch nur sehr, sehr grundsätzlich machen. Aber ich gebe das auch nochmal an Frau Heidebruck weiter. Frau Heidebruck, eigentlich wollten wir, wenn es nicht zu diesem Ukraine-Krieg gekommen wäre, hätten wir heute in der Agenda über bürokratisch eingemauert gesprochen. Nämlich darüber, wie wir uns praktisch kaum noch links oder rechts bewegen können, ohne auf bürokratische Hürden, Gesetze, Nicht-Ansprechpartner zu stoßen. Haben Sie die Hoffnung, auch als Windparkbetreiberin, dass sich da in den nächsten Monaten, Jahren etwas tun wird? Der politische Wille jedenfalls, auch was den Koalitionsvertrag betrifft, der scheint ja vorhanden zu sein. Sind Sie noch da, Frau Heidebruck? Anscheinend nicht, Herr Sterner. Dann gebe ich die Frage direkt mal an Sie weiter.
Wir brauchen Gesetze, die dem Leben dienen und es nicht behindern. Das ist so ein fundamentaler Grundsatz von mir. Mhm. Und wir sehen einfach, dass wir einen überbordenden Bürokratismus halt das Ziel nicht mehr erfüllen. Und da muss man wirklich mal rangehen, ganz grundsätzlich, und fragen, das kann nicht sein, wie es die Vorrednerin gerade gesagt hat, dass das nicht möglich ist, dass ich auf mein Dach eine Photovoltaik drauf bekomme. Also von daher, alles ausrichten nach dem, was dient dem Leben, was ist gut für den Klimaschutz, für die Versorgungssicherheit, und dann entsprechend alle an einem Strang ziehen. Ich weiß, dass das bund-ländermäßig nicht einfach ist, aber wo wollen wir denn hin? Und wo kommen wir her? Und da müssen wir doch eine Einigkeit haben, dass wir ein gutes, zukunftssicheres Leben haben möchten. Und dazu gehört einfach eine Versorgungsunabhängigkeit und eine Energieversorgung, die auf Klimaschutz basiert.
Jeder kleine Schritt bringt
uns diesem Ziel näher.
Okay, wohlfeile Worte, die wahrscheinlich viele Menschen unterschreiben würden.
Ja.
Aber wenn man dann in diesem Bürokratiestau da drin steckt, deswegen, ich hoffe, dass sie jetzt da ist, Frau Heidebruck, nochmal die Frage an Sie. Gibt es ein Stück Hoffnung, dass wir uns aus diesen bürokratischen Mauern irgendwann in den nächsten Monaten, Jahren befreien können? Der politische Wille jedenfalls in Berlin geäußert scheint vorhanden zu sein.
Ich glaube ja. Ich glaube, so schrecklich die Ereignisse im Moment sind, ich glaube, sie haben uns einfach vor Augen geführt, dass wir nicht einfach so immer weitermachen können und dass wir nicht alles haben können. Und ich glaube, die Notwendigkeit des Ausbaus der erneuerbaren Energien wird jetzt wirklich deutlich. Und ich habe wirklich die Hoffnung, dass wir damit auch zu einem pragmatischen Umgang mit Genehmigungsverfahren kommen und dass wir da wirklich eine Beschleunigung bekommen. Da habe ich wirklich eine sehr große Hoffnung und setze auch große Hoffnung in die neue Bundesregierung.
Frau Büsker, momentan sind die Sorgen sehr, sehr groß, auch in Berlin natürlich bei allen, die politische Verantwortung auch haben. Krise als Chance, was würden Sie als politische Beobachterin sagen, könnte da möglicherweise auch etwas draus erwachsen für uns, auch mit Blick auf diese Krise in der Ukraine?
Ich würde jetzt gerne Optimismus verbreiten, aber ich glaube, es muss auch ein bisschen Realismus in die Debatte einfließen. Denn das große Problem ist ja, wir haben gerade gehört, wie dringend es ist, die bürokratischen Aspekte anzupacken, wie diffizil das Ganze aber auch ist. Das heißt, es braucht auch eine Weile und da muss echt viel Manpower reinfließen. Da müssen sich kluge Köpfe mit beschäftigen und die ganzen feinen Fäden, die da zerfasern, irgendwie zusammenweben. Das Problem ist aber, dass die Fachleute in den Ministerien jetzt gerade damit beschäftigt sind, Gesetze zu schaffen für eine nationale Gasreserve. Sich zu überlegen, wo kriegen wir denn das Flüssigerdgas in Zukunft hin? Wie kriegen wir denn die Terminals aufgesetzt?
Auch nicht Zukunft.
Da fließt jetzt im Moment, weil wir es kurzfristig brauchen, sehr viel Gehirnschmalz hinein und am Ende ja auch, das muss man auch hinzufügen, sehr viel Geld. Der Bund beteiligt sich etwa am LNG-Terminal in Brunsbüttel über die KfW, die steigt zu 50% ein. Das wird auch sehr viel Geld kosten. Und insofern glaube ich schon, dass das kann jetzt einen Schub geben, aber es behindert eben auch das freie Arbeiten an einigen Stellen.
Wie werden wir unabhängiger vom russischen Gas? Ich habe heute gelernt, das ist nicht nur eine Frage oder die Antwort wird es nicht in den nächsten Monaten geben, sondern das ist eine Arbeit von Jahren. Wir werden sicherlich weiter über diese Frage diskutieren, auch in weiteren Sendungen. Ich danke meinen Gästen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Das war die Sendung Agenda am Mittwochvormittag. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.